Scoreware besteht aus einem Team von AthletInnen und WissenschaftlerInnen, beständig auf der Suche nach Innovationen, die das Leben von AusdauersportlerInnen besser machen. In der aktuellen Saison launcht Scoreware ihre neue MTB-Kollektion, die mit leichten und langlebigen Designs erweitert wurden. Leichtigkeit ist ein echter Gamechanger für den Trail. Weniger Gewicht bedeutet weniger Anstrengung auf dem Weg nach oben und mehr Bewegungsfreiheit, wenn es abwärts geht. Von Jacken und Jerseys bis hin zu Hosen, Shorts und Handschuhen bietet die Kollektion bis ins letzte Detail durchdachte Produkte, die einen Unterschied machen, der spürbar ist. Für abenteuerlustige Trailrider, die sich ihren eigenen Weg bahnen.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema Trailbuilding. Also wie entstehen Trails, wie werden Trails legalisiert? Und zu dem Thema habe ich die Jungs von Moe Moya eingeladen. Das ist eine Trailbuilding-Community und mit mir im Gespräch sind heute der Raphael. Hallo Raphael.
Servus.
Und der Vincent. Hallo Vincent.
Hallo zusammen.
Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich hatte am Anfang so kurz überlegen müssen, wie spreche ich es aus. Ihr heißt Moe Moya Trails. Und warum?
Also das war so, einer von uns, also von unserer Community, wir sind ein paar Leute, war mal in Neuseeland. Und da wird manchmal noch Maori gesprochen. Und Moe Moya bedeutet einfach sowas wie Abenteuer oder Traum. Und weil wir halt irgendeinen Namen gesucht haben und einfach nicht wussten, was, das hat sich irgendwie aufregend angehört und so ein bisschen, ja, traummäßig, es hört sich ja irgendwie spannend an und jeder fragt danach und so kam das Ganze dann irgendwie und seitdem wird mir jeden Tag irgendwie gefragt, was es denn heißt und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn da mal öfters nachgefragt wird.
Jetzt ist es so, ich würde sagen, du kommst aber nicht aus Neuseeland, sondern hast ein bisschen Akzent, beziehungsweise bisschen, ja. Dialekt, Entschuldigung. aus welcher Ecke kommt ihr und wo seid ihr aktiv vorwiegend?
Wir sind in Schwäbisch Gmünd, heißt, es ist nähe Stuttgart. Ja, es ist nicht das tiefste Schwabenland, aber schon eher ländlich gelegen, ja.
Also, und die Trails, die ihr baut, sind auch in dieser Gegend überwiegend oder arbeitet ihr überregional?
Genau, also den jetzigen Trail, den Moe Trail, der ist quasi direkt bei Schwäbisch Gmünd. Und der gehört auch quasi zur Stadt Schwäbisch Gmünd dazu. Aber weitere Trails haben wir keine.
Die Community besteht aus wie vielen Leuten? Wer macht da mit? Und wieso habt ihr diese Community ins Leben gerufen generell?
Also aktuell sind wir so ungefähr, wenn man auch die Jüngeren mitzählt, vielleicht so 10 bis 20 Leute ungefähr, die alle so mehr oder weniger aktiv mit dabei sind. Und genau die ganze Sache ist halt daraus entstanden, dass wir ursprünglich auch in bzw. Bike Münden einen illegalen Trail hatten, auf dem halt immer viel gefahren wurde. Dann, nachdem dann irgendwie da die Aufmerksamkeit ein bisschen gestiegen ist und auch viele Jüngere mit dazugekommen sind, wurde dann eben die Stadt ein bisschen drauf aufmerksam. Denen hat es dann nicht mehr so gut gefallen, weil halt alles nicht genehmigt war. Und ja. Daraus ist dann erst dieses ganze Moe Moya-Thema entstanden, weil man halt nach was Legalem gesucht hat.
Und also ihr seid jetzt kein Verein, kein deutscher Verein mit Satzung und so weiter.
Nee, dazu kommen wir wahrscheinlich später auch noch. Also erstens mal war es die Sache, du musst erstmal volljährig sein, um so einen Trail ins Leben zu rufen. Heißt, wäre die Junge nicht da gewesen bei unserem alten Trail, hätte mir das wahrscheinlich nie gemacht, weil wir waren zufrieden. Wir hatten unser privater Trail, der Förster war damit einverstanden. Aber es kam dann halt mega viel Jugend und dann haben die Rennen veranstaltet, wo die Eltern so die Streckeposte waren. Und dann war da halt mal kurz 50 Leute und das war dann irgendwie nicht mehr so lustig. Aber wenn du sowas machen willst, dann brauchst du auf jeden Fall einen Verein. Ob der birgend ist oder nicht, oder ob das dein eigener ist, auf jeden Fall muss immer ein Verein dahinter stehen, weil das ist in Deutschland einfach gang und gäbe. Weil wie gesagt, wir sind eine Community, wir sind mehr oder weniger ein loser Haufe. Deswegen, ein Verein, irgendwas brauchst du im Rückgrat, der haften kann. Es geht nur um das Haftungsthema eigentlich.
Und das seid ihr dann auch oder steht das noch aus?
Nee, das sind wir nicht. Das läuft bei uns alles über den Deutschen Albeverein. Also ist der bürgende Verein für uns praktisch, weil einer von uns, also einer von der mehr oder weniger Aktive, ist da in der Mountainbike-Abteilung und dann haben wir das einfach darüber abgewickelt.
Und was möchtet ihr verfolgen mit eurer Community? Also habt ihr besondere Ziele oder ich meine, wenn es ursprünglich mit dem Förster, der bei euch in der Gegend tätig ist, irgendwie eigentlich alles easy war, könnte man ja sagen, okay, die Jüngeren haben ein Rennen veranstaltet, das war jetzt nicht in Ordnung, da kann man sich ja absprechen, wenn sowas in Zukunft geplant ist. Aber was hat euch jetzt sozusagen dazu veranlasst, dass ihr das Ganze offizieller machen wollt?
Also im Endeffekt war es halt so, die Stadt hat halt gesagt, wir dürfen da nicht mehr fahren.
Ah ja, okay.
Das natürlich hat also
direkt so sich ausgewirkt, dass sie gesagt haben, hier komplettes Verbot und es ist uns auch egal, was der Förster jetzt sagt.
Ja, genau. Also der Förster war immer okay damit, aber der kann es natürlich auch nicht entscheiden. Also ich glaube, direkt nach dem Rennen, eine Woche später, stand da ein Schild, ein Paragraph, bla bla bla, den habe ich jetzt gerade nicht im Kopf hier. Fahren von staatlichem Wald oder von Stadtwald ist verboten. Und dann ging es, glaube ich, direkt los, dass man sich am gleichen Tag noch hingesetzt hat und einfach eine Petition gestartet hat. Und dann lief das alles ganz schnell, weil die Stadt Schwäbisch Gmünd hat schon auch gesehen, dass da Bedarf da ist. Also die wusstet, okay, was soll ich jetzt mit 50 Leuten machen, die fahren so oder so und man versucht ja immer mit einem Trail den Wildwuchs einzudämmen und das haben wir auch ganz gut geschafft. Und dann ging das ganz fix in Gemeinderat und also so schnell wie bei uns ging das eigentlich selten woanders, weil wir gar nicht so viel Überzeugungsarbeit braucht haben. Also wir mussten bloß ein Konzept liefern und dann war das Ganze eigentlich nicht geschwätzt, aber es war schon ziemlich weit eigentlich.
Und habt ihr neue Projekte, die gerade laufen? Oder ist jetzt erst, du hast gerade gesagt, ihr habt den Moja Trail gerade gebaut. Habt ihr was Neues am Wickel gerade?
Jein. Also wir hätten so eine Art beratende Tätigkeit für die Stadt. Es klingt immer ein bisschen politisch, aber ist so. Bei uns gibt's die drei Kaiserberge. Und das sind einfach Hügel, die sind 800 Meter hoch höchstens und das ist einfach perfekt fürs Mountainbike, weil du musst man nie großartig hochfahren und du kriegst in 30 Kilometer ziemlich, ziemlich viele Trails rein. Und es wird auch bei uns, ist es fast kein Konflikt mehr mit Wanderer und Fahrradfahrer, weil es einfach mehr Fahrradfahrer gibt als Wanderer gefühlt da. Und das wird der Gmünder Südosten, soll das heißen, und da wird jetzt praktisch dieses ganze Trailnetz, das es da schon gibt, also da wird jetzt kein Trail baut wie bei uns, mit Kurve, Anlieger, Sprünge, sondern das, was es jetzt gibt, versucht man halt irgendwie zu legalisieren und die 2-Meter-Regel zu umgehen in Baden-Württemberg.
Genau. Aber es ist ja schon irgendwie, wie erklärt ihr euch das, dass ihr da so offene Türen quasi gefunden habt und offene Gesprächsbereitschaft? Weil, du hast gerade schon gesagt, das ist absolut nicht selbstverständlich und wir mit dem Mountainbike-Magazin sitzen ja hier in der Gegend Stuttgart. Ja. 2-Meter-Regel, da gibt es dann einen Trail mit 2-3 Lines und das soll damit dann sozusagen abgefrühstückt sein. Ich meine, für eine große Stadt wie Stuttgart, wo Leute wirklich mit ihren Bikes aus allen möglichen umliegenden Städten kommen, um hier zu fahren. Wieso hat das bei euch so fluffig funktioniert?
Also ich denke, die Stadt, also gerade die Stadt Schwäbisch Gmünd, denen war das schon sehr lange irgendwie bewusst, dass es diesen Konflikt eben gibt und gerade auch, wie alle wissen, durch die Pandemie sind viel mehr Leute aufs Rad gestiegen und ich denke, die Stadt dachte sich schon, früher oder später muss da irgendwas passieren, weil sonst artet dieser Konflikt eben weiter aus und wie Raffi schon gesagt hat, dann entstehen einfach nur noch mehr illegale Trails und das war dann halt für uns ein ziemlich großer Segen, dass dann da die Stadt auch so auf uns zugekommen ist, beziehungsweise auch mit uns geredet hat und dadurch dann der Trail entstanden ist.
Nun sind wir Mountainbiker ja irgendwie schon, also wir fahren ja schon gerne auch andere Wege. Was würdet ihr sagen, was ist so eine gute Menge an Trails, mit denen man den illegalen Wildwuchs irgendwie in den Griff kriegt? Weil ich meine, mit einem Trail ist es irgendwie ja eigentlich dann doch nicht getan.
Also
was ist so eure Vision, was ihr irgendwie am liebsten an Trailmenge verwirklichen wollt?
Gerade dieser Gmünde Südoste wäre eigentlich das Perfekte, weil, also unser Trail hat jetzt bei uns in der Gegend schon den Wildwuchs gestoppt. Mhm. Da gab es recht viel, aber das hat sich jetzt dann schon eigentlich alles auf uns konzentriert, aber das ist vielleicht im Umkreis von 5 Kilometer, wenn überhaupt.
Mhm. Ja.
Und der Gmünder Südoste, der wird halt von alle Befahrer. Heißt, wenn man Mountainbike-Tour fährt, dann fährt man auf den Stuifel, auf den Hohe Staufe, auf den Rechberg, aufs kalte Feld. Das ist einfach das, wo am meisten gefahren wird. Da ist am Wochenende am meisten los. Und wenn man das hinkriegen wird, das sind die Wildwüchse da. Mhm. Es geht, es entsteht nicht so viel Neues, weil es einfach schon vieles cooles Zeug gibt. Aber es ist natürlich trotzdem mit Dornenauge, weil es ist teilweise ein Naturschutzgebiet und das wollet mir eigentlich auch nicht. Also mir steht da eigentlich auch nicht da so dafür, dass weil es gibt ja viele Mountainbiker, die sagen, hier muss jetzt was hin, egal was kommt. Dafür steht mir jetzt auch nicht unbedingt, das finde ich mir auch nicht so cool, weil ich glaube, es gibt immer gute Lösungen. Aber wenn man den Gmünder Südost jetzt zum Beispiel legalisiert kriegen würde, dann würdet mir das mit einer Ampelregelung machen. Die finde ich eigentlich auch irgendwie am sinnvollsten. Heißt jetzt zum Beispiel grün heißt Wanderer und Mountainbiker, orange heißt nur Mountainbiker und rot ist nur Wanderer. Und so finde ich, könnte man den Wildwuchs vielleicht ein wenig eindämmen, da zum Beispiel, also auf den Berge jetzt zum Beispiel. Aber ob man das ganz hinkriegen wird, glaube ich nicht. Es gibt immer jemand, der irgendwo was findet und sich denkt, boah, hier was wäre schon. Und da, man informiert sich da ja auch nicht, ob das ein Naturschutzgebiet ist. Also wenn man mal ehrlich ist, dann guckt man halt, ist das jetzt geil da oder ist es nicht geil da? Und dann macht man das halt.
Ja, man will sich ja auch nicht immer vorgeben lassen, wo man fahren soll. Ne? Das ist ja beim Mountainbiken, ist ja auch ein Stück Freiheit und so völlig vorgegebene Strecken sind ja auch immer so eine Entscheidungsfrage.
Was mich halt in Stuttgart, das sind jetzt 50 Kilometer von Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart. Und die Toleranz von hier nach Stuttgart, die sinkt total. Also ich habe keine Lust, in Stuttgart zu fahren und es wartet eine Reiterstaffel unter auf mich und nimmt eine Anzeige auf. Das finde ich, und das ist ja nicht mal, das ist ja kein Witz. Es war ja so.
Nee, ich sehe die auch regelmäßig.
Es war ja so. Ja. Und dann verstehe ich nicht, wie man sich so viel Aufwand aufhalten muss und die Polizei dahin schicken muss mit Reiterstaffel, anstatt sich mal einen Mountainbiker an den Tisch zu holen und irgendwie eine Lösung zu finden. Und dieser Woodpecker heißt, glaube ich, halt einfach keine Lösung, weil der ist halt einfach, wenn man so sagen kann, nicht der coolste Trail, den es hier in der Umgebung gibt.
Es ist hier einfach so, dass der schon sehr stark genutzt wird,
ja.
Aber halt wirklich überwiegend von der Shuttle-Fraktion, die genau, dann mit der Zacke, also mit der Zahnradbahn hochfährt und dann ihre 10 oder 15 Abfahrten da an einem Samstag irgendwie in den Trail legt. Aber klar, es ist sehr speziell. Ich finde es auch schwierig, das alles auf einen Trail mit unten hat man ja noch die Möglichkeit, so 2-3 weitere Lines anzuschließen, wo man es dann ein bisschen variieren kann. Grundsätzlich finde ich es positiv. Es ist eine gute Sache.
Auf jeden Fall.
Es ist natürlich immer schwierig, weil der Bereich des Waldes dann ja auch völlig hinüber ist. Also
genau, ja. Also das ist ja wirklich. Also es sollte sich nie auf eine Sache konzentrieren. Da bin ich der Meinung, weil wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich nehme jetzt wieder uns als Beispiel, da auf die 3 Kaiserberge, wenn da jetzt mal ein paar Wochen keiner fährt, dann wäre die Wanderwege vollkommen zugewachsen, weil die Mountainbiker sind die Einzigen, die sich drum kümmern, weil du willst keinen Arsch im Gesicht. Das ist das Einzige, wo sich jemand drum kümmert, ist eigentlich der Mountainbiker, weil der hält die Wege frei. Und da gibt's der einzige große Gegner, ist der Schwäbische Albverein. Und der findet es natürlich Katastrophe. Und dann hat man das einmal gemacht, dass man einfach den Mountainbike-Weg gesperrt hat, wo wirklich nur von Mountainbiker genutzt worden ist. Und innerhalb von ein paar Wochen war der komplett verwildert, weil sich der erstens mal der Schwäbische Albverein nicht drum kümmert. Und ein Wanderer dann nicht mehr läuft. Also es gibt halt einen Wandel. Und Gott sei Dank sieht die Stadt den Wandel. Der Schwäbische Albverein, ja, gut, noch nicht so richtig, aber ich glaube, da ist man auch ganz gut im Gespräch. Mir steckt auf jeden Fall viel zurück. Also es ist nicht so, dass mir sage, mir wollet, weil das funktioniert einfach nicht. Also man muss schon Kompromisse finden.
Ja, hier in Stuttgart ist es ja auch so, dass es diesen runden Tisch gibt, wo die verschiedenen Parteien miteinander in Austausch treten. Aber hier ist auch der Druck auf die umliegende Natur einfach immens, weil man hat hier einfach eine Großstadt und relativ die Grünfläche beginnt zwar quasi direkt außerhalb des Kessels, aber da ist dann auch wirklich Kirmes angesagt. Also da treten sich die Wanderer und Mountainbiker gegenseitig auf die Füße. Deshalb hat man hier natürlich noch mehr Konfliktpotenzial und es werden hier sogar schon Banner in den Wald aufgehängt. Nehmt Rücksicht aufeinander. Also E-Mountainbiker auf Mountainbiker, auf Wanderer, auf Jogger. Das ist in so einem Großstadtumfeld natürlich nochmal alles ein Tick schwerer. Aber du hast es gerade schon gesagt, interessant finde ich immer so bei dem ganzen Thema Trailbau die Frage, wie viel Aufwand macht das eigentlich, so ein Trail zu bauen? Also wie lange dauert das so von Anfang, also von der Idee, bis das Ding legal wäre quasi, kann man das sagen?
Also bei uns war es so, wir haben, ich glaube, das war 2019, haben wir, glaube ich, im Sommer angefangen zu bauen und gut, das war auch noch Pandemiezeit. Da
nee, 2020 war es.
2020 war es, okay, ja. Dann war es das, sorry. Jedenfalls, auch noch mitten in der Pandemie, da konnten wir dann auch nicht so richtig loslegen, wie wir es eigentlich vorgehabt hatten. Nichtsdestotrotz waren wir dann eigentlich auch relativ schnell fertig mit unserem Trail. Das hat dann vielleicht so insgesamt ein halbes Jahr gedauert. Halbes bis ganzes Jahr vielleicht, ja. Aber man musste auch immer so ein bisschen unterscheiden. Ich meine, wir haben jetzt bei uns einen Haufen Bauwerke drin, einige Sprünge, Anlieger und ja, alles Mögliche. Und da ist dann halt eben der Aufwand schon wesentlich höher, wie wenn du jetzt nur, ich sag mal, einfache Singletrails, gerade so Münder Südosten, versuchst, da was irgendwie reinzubauen. Da ist man dann schon wesentlich schneller.
Und der Groß, also das muss man halt auch dazu sagen, das zählt auf jeden Fall. Wir haben ja keinerlei Maschine benutzt. Also es war ja alles nur mit, also Handarbeit jetzt nicht, aber halt Werkzeug, aber kein motorisiertes Werkzeug außer Kettensäge und ein Freischneider. Also Bagger und so gab es bei uns nicht.
Das war auch so ein bisschen Voraussetzung von der Stadt. Also wir haben auch von Anfang an dieses Waldstück, wo jetzt unser Trail steht, das ist auch kein Naturschutzgebiet logischerweise und der Förster fand es auch gut, dass da ein Trail hinkommt und der Wald ist eh schon ziemlich, also eher runtergekommen und ich glaube auch mit irgendwelchen Käfern befallen. Von dem her war es da bei uns wirklich ein eher geringer Eingriff in die Natur, würde ich mal sagen.
Okay. Was denkt ihr denn dann, wenn ihr so, ich meine, jeder von uns kennt diese Videos aus British Columbia aus Kanada, wo die Jungs mit der Motorsäge im Wald stehen und sich ihre Sprünge und North Shore Lines bauen. Also traditionell wird bei mir da immer so ein bisschen flau im Magen, weil ich mir denke, oh Gott, jetzt säbeln die einfach die Bäume um. Aber ich hatte mal mit Leuten aus der Gegend gesprochen, die haben gesagt, wir bauen da den Trail hin und zwei Jahre später liegt der sowieso 500 Meter weiter links, dann wächst, dann verfällt das alles und renaturiert sich wieder von selbst. Wie sieht das bei euch aus? Plant ihr auch dann Strecken zu verlegen wieder, wenn sozusagen der Bereich, wo ihr gefahren seid oder wo der jetzt zwei Jahre lang meinetwegen existiert hat, damit sich der Bereich wieder renaturieren kann? Oder seid ihr so weit noch nicht? Sind die, wie alt ist denn euer erster Trail?
Also unser erster Trail ist 2010.
Vincent? Ja, das haut hin ungefähr.
2010, der war dann auch praktisch bis 2020 im Betrieb. Mhm. Ich glaube, man muss es ein bisschen anders sehen. Das Renaturieren ist, glaube ich, bei uns schwierig. Erstens war ich in Kanada ein bisschen mehr Fläche wie bei uns in Deutschland.
Ja, klar, bei denen ist das völlig egal.
In Deutschland gibt es, glaube ich, 0% unberührte Fläche. Also es gibt keine Fläche in Deutschland, wo kein Leben stattfindet, also menschliches Leben. Somit ist auch die klare Ansage von unserem Förster, der Trail hier wandert nicht 500 Meter nach links oder rechts. Der bleibt genau hier und das sät mir genauso, weil es gibt keinen Grund dafür bei uns. Mir haltet den sehr gut in Schuss. Also es gibt keine Woche, wo wir nicht da sind. Heißt, der wird nicht irgendwie verfallen oder sowas. Und das ist auch nicht unser Ziel. Der soll da schon so bleiben. Weil platzmäßig sieht es halt nicht bei uns so aus wie in Kanada, sondern es nach links kommt ein Privatwald, nach rechts ist wieder der Jäger. Das funktioniert einfach nicht. Das ist eine Schneise und in der Schneise muss er bleiben. Was bei uns der Fall sein wird, ist wahrscheinlich, dass wir noch ein bis zwei Trails dazu kriegen werdet, 1-2 Kilometer weiter, auch im Gebiet, wo eine Schneise ist, wo man runter kann. Das steht jetzt aber auch nicht in den Sternen, weil wir uns gerade extrem auf unseren konzentrieren. Aber so das ganze Konzept, das wir haben mit Legalisierungskonzept und sowas, kam ziemlich gut bei der Stadt an. Und deswegen so wildwuchsmäßig wieder nach links und rechts, das hat auch ein, zwei von uns sind das auch mal probiert, so mal ein bisschen links raus und rechts raus. Und hat man dann mal abgesteckt und das hat unser Förster dann gesehen, mit dem wir sehr, sehr gut, wir sind sehr gut mit dem. Und dann hat er auch gesagt, absolutes No-Go, bitte sofort zurück, das ist so abgemacht und so soll das auch bleiben und wir haben da auch nicht großartiges Problem damit. Weil man muss mal sehen, wir haben jetzt angefangen 2020, jetzt haben wir einen Trail, der sehr weit entwickelt ist, viel Aufmerksamkeit, also Beschwerde dürfen wir uns eigentlich nicht.
Nee, ging ja auch gar nicht jetzt um das Thema Beschwerden primär, sondern einfach darum, ob es vielleicht sinnvoll ist, einen Trailer mal woanders entlang zu legen, damit der die Natur sozusagen da wieder ein bisschen nacharbeiten kann. Ich weiß zumindest hier in Stuttgart ist es so, dass es hier Trails gibt, die sind einen Sommer da und dann werden die so halb absichtlich ein bisschen zugelegt, damit da nicht mehr so viel gefahren wird und dann entsteht ein anderer irgendwie ein bisschen weiter rechts oder links und so erholt sich die Gegend oder der Boden dann auch ein bisschen.
Nee, ich glaube, da ist der Grundgedanke bei uns anders. Ich glaube eher, dass es einfach den gibt und der holt schon den ganzen Umkreis zu sich und renaturiere, weiß ich nicht. Wie gesagt, das war vor 60 Jahren war das nur Wiese und dann hat man da einfach Nadelbäume draufgepflanzt und dann war es das. Also, ja.
Wer ist denn auf euren Trails so unterwegs? Wisst ihr das oder ist das so völlig ins Blaue hinein? Kennt ihr die meisten Leute oder kommen da auch einfach irgendwelche Tourenfahrer, mit denen ihr gar nichts zu tun habt?
Also generell kann man, glaube ich, schon sagen, dass es eine extrem breite Masse ist, die uns besucht. Also wir haben sowohl die Eltern mit ihren Kids, die irgendwie am Wochenende vorbeikommen und die Kinder dort ihren Spaß haben lassen, teilweise sogar mit Laufrädern da durchgeschickt werden, was auch gut funktioniert tatsächlich.
Auch bei den Drops und Sprüngen?
Also die Drops und die Sprünge, die können und werden dann auch umfahren. Da gibt es dann immer gute Möglichkeiten, die zu umfahren, ohne dass großartig der Flow rausgenommen wird. Das war auch immer schon so bei den ganzen Bauaktionen oder versuchen wir auch immer bei den Bauaktionen zu berücksichtigen, dass da wirklich der ganze Trail für jeden auch so fahrbar ist, dass jeder Spaß hat. Und ja, sonst, also man sieht auch viele Leute, die auf einer Tour sind und dann währenddessen unseren Trail noch mitnehmen. Von jung bis alt, wirklich jeder ist dabei.
In der heutigen Zeit ist halt aber auch so, wir können es ja verfolgen über Strava und Komoot. Also viele kennen mir, weil es gibt so zwei Fraktionen gefühlt. Es gibt den Tourenfahrer, der vorbeiguckt und es gibt einen, der ist den ganzen Tag da. Die Jugend ist eigentlich eher so, mir schiebet hoch und fahre den 20 Mal runter. Und dann gibt es ja natürlich die ältere Fraktion, die ist dann eher auf Tour unterwegs und so kann man das ganz gut eingrenzen. Aber den Großteil, der immer da ist, den kennt mir beim Namen. Also das ist... Das ist mittlerweile schon wie echte Community geworden, ja.
Und da bekommt ihr auch Unterstützung von denen, dass die euch vielleicht mal sagen, okay, ihr seid jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mal einen Monat nicht hier, können dann halten wir die Wege frei für euch oder müsst ihr das alles auf eigene Faust machen?
Ja, das ist, am Anfang war das so. Mittlerweile, keine Ahnung, wir haben das. Es ist, glaube ich, schwierig für die Jugend, da was zu bauen, weil sie tut sich, glaube ich, schwer. Ich weiß nicht, wie ich mit 13 gewesen wäre zum Beispiel, ob ich als auch gesagt hätte, das mache ich. Aber momentan mache das schon eigentlich alles mir. Es kommen schon mal ab und zu welche dazu, die helfen. Es gibt schon so ein paar Leute. Aber am Anfang, wo der Trail entstanden ist, waren mir bei den Bautermine immer 30 Leute. Und da war von von jung bis alt alles dabei. Aber wie überall, das stagniert schon arg.
Wir haben halt auch zu, also am Anfang, als das Ganze ins Rollen gekommen ist, haben wir auch immer aktiv halt dazu aufgerufen, dass die Leute gern vorbeikommen können zum Helfen. Bekommen sie dann noch eine Limo oder was auch immer. Und genau jetzt, wo halt alles fertig ist, fallen halt meistens eher nur noch solche so Instandhaltungsarbeiten an. Und da ist es einfach geschickter dann, wenn wir das, ich sag mal, intern besprechen und dann ausbessern. Und das ist dann meistens auch schneller geregelt, wie wenn man dann nochmal aufrufen muss, dass 20 Leute herkommen. Ja.
Wie läuft das denn so ab, der Prozess, wenn ein Trail legalisiert wird? Ist das irrsinnig bürokratisch oder geht's noch?
Ja, also wenn man ganz von vorne anfängt, dann, also es war erst die Petition, dann gab's 2-3 Termine im Rathaus, da wurde dann halt alle dazu. Da ist dann der Jäger, da ist der Förster, da ist der Gemeinderat, dann der vom Sportamt. Und eigentlich, also in dem ganzen Prozess bin ich durchs ganze Rathaus durchgelaufen, obwohl ich nicht einmal drin war. Also es wirklich, das ist echt heftig. Es lohnt sich ja irgendwie, aber man merkt schon, dass man in Deutschland ist, weil es wird alles dreifach prüft und es muss alles sicher sein, auch wenn es überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Hauptsache die Haftungsfrage ist der Stadt am wichtigsten. Heißt, du kannst einen Trail eigentlich nur auf Stadtgebiet bauen, weil bei Privatwäldern musst du nochmal anders vorgehe, weil hätte ich jetzt einen Wald und mir wird die Stadt sagen, hier die 4 Jungs baut jetzt hier einen Trail rein, komm damit klar, das funktioniert nicht. Heißt, du musst auf städtischem Gebiet bauen, die Stadt will natürlich einfach alles dafür tun, dass sie aus der Haftung raus ist und ob das sinnvoll ist oder nicht, dann muss halt der TÜV kommen, obwohl er nicht weiß, was er tut. Und so läuft das Ganze eigentlich ab.
Also da ist dann auch tatsächlich der TÜV gekommen und hat sich das angeguckt.
Ja, also der TÜV kam beim ersten Mal und wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, weil wir hätten das schon irgendwie aus unsere Augen so gesehen, hey, das Ding ist safe. Und dann kam der da an und hat gesehen, rechts und links keine Sturzzone, davon wusstet mir nichts. Also 2 Meter links und rechts vom Trail, das ist so eine Norm, die er hat, weil die nutzt man beim Spielplatz. Eigentlich hat er die Spielplatznorm auf unsere Norm übertragen, mehr oder weniger. Sturzzone rechts und links und alle Bauwerke, also Kurve, Sprünge müssen mit Rindemulch hinterlegt sein. So, dann ist er wieder abdüst. Das war dann die erste 1500 Euro. Dann kam er 3 Wochen später wieder.
Und das müsst ihr auch bezahlen?
Oder? Nee, das zahlt die Stadt.
Ah, okay.
Also das wäre ja Frechheit, wenn wir das bezahlen müssten.
Ich weiß es ja nicht. Ja, ja.
Also die Kosten trägt alles die Stadt. Der DAV schießt nur ein bisschen was dazu, aber die Kosten, das ist schon Stadtfrage. Aber wenn man es mal vergleicht, es gibt Trails hier in der Gegend, die sind unter aller Sau, die kostet 60.000, 70.000 Euro, weil man den halt der Bauhof von der Stadt bauen lassen hat. Und wir sind jetzt höchstens bei 12.000 Euro mit allem drum und dran. Und qualitativ, also vom Fahrer her, kannst du das in unserer Gegend mit wenig vergleichen. Also das ist Kostenfrage, also da sind wir ziemlich gut dabei. Wahrscheinlich, weil keine Maschine und weil wir halt einfach alles selber gemacht haben.
Ich habe dich gerade unterbrochen. Der TÜV-Mann kam zum ersten Mal, kam er dann nochmal und hat nochmal geguckt?
Also vorgeschrieben war von Anfang, also am Anfang, das hat man dann gemerkt, dass es auch Quatsch ist, dass er jedes halbe Jahr kommt. Und dann haben wir irgendwann besprochen, hey, wenn wir großartige Veränderungen haben, dann lassen wir einfach nur einmal im Jahr kommen. Und mittlerweile flacht es, glaube ich, ab und er kommt wahrscheinlich gar nicht mehr, weil man auch gesehen hat, dass es wenig Sinn hat und es verändert sich nicht mehr viel. Aber in unserem Kooperationsvertrag steht, er kommt jedes halbe Jahr. Wir müssen jeden Monat ein Streckeprotokoll liefern und das praktisch ihm zukommen lassen und der Stadt. Verläuft sich alles irgendwie im Sand, weil es auch einfach wenig Sinn ergibt, weil er kam an und er hat selber gesagt, er tut sich schwer, hier was zu prüfen, weil er hat keine Norm. Es gibt keine Norm, die wird kommen wahrscheinlich im nächsten Jahr. Aber es gibt halt nichts und wenn du nicht in dem Sport drin bist, was willst du prüfen? Es gibt die Sturzzone rechts und links, es gibt so ein paar Parameter, so wenn bei Drops zum Beispiel hat er so 3 Sextoy-ähnliche Dinge am Schlüssel und mir hin praktisch einen Drop und da ist halt Hasedraht drauf und in den Hasedraht passt halt ein Finger rein praktisch. Und entweder 3 von denen an seinem Schlüsseldinger passen da rein oder gar keiner, das ist die Vorgabe. Also musstet mir den Drop wieder zumachen, weil man könnte ja auf dem Drop hinfliegen und ein Finger könnte in den Hasedraht reinkommen. Ah. Solche Sachen sind es dann, also wirklich. Okay. Und wegen sowas kommt er dann auch nochmal. Also das ist nicht so und es kostet jedes Mal halt Tausender.
Ah, ja. Okay. Und angenommen der Trail ist jetzt abgenommen und alles ist gut. Wenn man was verändern wollte daran, geht das überhaupt? Wie kann man das entscheiden? Also habt ihr dann erstmal sozusagen bei euch in der Community, gibt es dann eine Abstimmung, ob was verändert werden soll, oder wie macht ihr das?
Das ist eigentlich immer, also am Anfang war das so, ja, aber mittlerweile sind ja auch nur noch mir die, wo baut. Heißt, mir intern haben wir so einen großen Kreis, das sind so 12 Leute. Das sind so die, wo immer da sind oder immer da waren, und die werden auch noch so berücksichtigt, mehr oder weniger. Wenn es ganz große Sachen sind mit Holz, dann frage ich mir immer erst der Förster, weil das einfach wieder ein Eingriff ist. Und alles, was nicht so natürlich aussieht im Wald, ist immer Dorn im Auge. Verstehe ich auch. Aber andere Sachen, so wie mal Sprung 2 Meter nach vorne oder nach hinten verlege, das macht mir dann halt einfach, weil ich glaube, mir hängt da schon ganz gutes Auge, was jetzt besser funktioniert und was nicht. Und Rücksicht nehmen tun wir da schon, aber großartig was verändern tun wir eigentlich nicht mehr. Das sind immer nur noch viele Kleinigkeiten, die es auch besser machen, aber viel groß verändert wird nicht mehr, weil, wie gesagt, der Spielraum von rechts nach links ist halt auch ziemlich klein.
Und jetzt ist, ja, genau, das Ding ist auch so ein bisschen, meistens passieren dann solche Bauaktionen auch einfach, wenn man sich durch Zufall eh am Trail trifft oder zum Fahren am Trail trifft, und dann merkst du halt während dem Fahren, ja, vielleicht funktioniert jetzt der Radius von der Kurve doch nicht so gut, wollen wir das vielleicht doch nochmal ein bisschen irgendwie anders umbauen, und genau, also das meiste passiert dann einfach direkt am Trail und wird dann auch direkt am Trail besprochen und umgesetzt natürlich.
Also das ist für mich immer noch als Ergänzung bei Trails so ein spannendes Thema, Kurvenradien, weil ich mit der Mountainbike schon irgendwie überall in der Welt mal unterwegs war und man schon feststellt, in Whistler fühlt sich das anders an als in weiten Gebieten Deutschlands oder auch in Alpen. Habt ihr da irgendwie, gibt's da Berechnungsmöglichkeiten? Weil, oder ist das alles Trial and Error?
Boah, also ich glaube, bei uns war das ziemlich, wir haben uns ziemlich oft ist oft verbissen. Also es war wirklich, mach's.
Verbissen heißt was?
Mach's, bau die Kurve, und dann ist man sich gefahren und hat sich gedacht, vielleicht doch ein bisschen zu eng, dann alles wieder zurückbaut und neu, und mittlerweile haben wir's, glaube ich, im Gefühl oder so jetzt. Ja. Gerechnet haben wir's nie, nee. Ja. Man könnte bestimmt, aber das Schwierige ist halt auch, das Gebiet ändert sich ja auch ständig. Also es ist ja keine Straße, wo man dann eine Kurve baut und da passt der Radius immer, sondern es ist ja einfach mal ein bisschen steiler und manchmal muss man halt auch ein bisschen enger. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Platzsache. In Whistler kann man halt eine Kurve machen, die ist dann halt mal 10 Meter breit. Ja, ist dann halt so, und das funktioniert halt bei uns nicht. Bei uns ist halt alles ein bisschen technischer, ein bisschen enger. Ja, aber Kurvenradius berechnet haben wir noch nie, nee.
Das wird auch nicht kommen. Wart ihr schon mal woanders sozusagen weit weg unterwegs und habt euch da angeguckt, wie wird das dort gemacht?
Ja, also Schweiz zum Beispiel, ja, gut, ist ja sehr technisch. Zum Beispiel Livigno kann man schon mal mit Whistler vergleichen, da gibt's auch so riesen Dinger. Aber das ist auch nicht unser Anspruch. Also sowas wollet mir. Wir wollen ja keinen Bikepark in Waldbauer. Das sollte dann schon eher, bei uns ist schon eher so der Anspruch ein bisschen natürlicher, ein bisschen technischer. Wir haben zwei Teile. Der erste Teil, der ist ziemlich vom Gebiet her ziemlich, nicht flach, aber halt, der fällt gleichmäßig und es gibt nicht so viele Hürde. Und da ist schon alles Kurve, Sprünge, und im zweiten Teil wird dann alles eng, Natur. Da haben wir eigentlich gar nicht großartig Kurve gebaut, sondern es ist dann einfach alles reingefahren worden. Ja.
Gibt es, also was ich immer so beobachte, ist, verschiedene Mountainbiker haben ein verschiedenes Fahrlevel, was Fahrtechnik und Können angeht. Habt ihr einen Testfahrer quasi, der so in between of everything ist, der sozusagen die goldene Mitte aus Anfänger und Fortgeschrittenem ist, wo ihr sagt, so hier, der Kollege sowieso, wenn der da durchkommt und Spaß hat, dann ist das gut, oder macht ihr das einfach eher an euch selbst fest?
Ja, also jetzt so eine bestimmte Person haben wir da nicht. Aber also in unserer Gruppe ist es eh so, ich würde mal sagen, das Skill-Level ist schon so ein bisschen unterschiedlich. Jeder hat auch so ein bisschen anderen Fahrstil. Und ja, da guckt man einfach, dass immer jeder mit den Hindernissen, sage ich mal, zurechtkommt. Und wenn dann am Schluss jeder irgendwie glücklich ist, und dann ist das eine runde Sache.
Und die Finanzierung dieses Trail-Bauprojekts, wie funktioniert das? Ist das, steht da oben einer und sagt hier, 1 Euro bitte pro Abfahrt oder habt ihr eine Form von Spendenkasse oder wie macht ihr das?
Uns ist das eigentlich ehrlich gesagt ziemlich egal, weil das zahlt die Stadt, muss ich so sagen. Die Stadt wollte den Trail, wir hätten viel dafür gäbe und wir hätten das alles ehrenamtlich gemacht und hätten da was weiß ich wie viele hunderte Stunden reingesteckt. Also wenn da was baut werden muss und wenn wir Werkzeug brauchen, dann wird das gekauft und die Rechnung wird gestellt und gut ist. Also das ist mir ganz klar. Wir hätten uns jetzt in letzter Zeit schon mal überlegt, einfach so ein PayPal-QR-Code oben hin zu machen, weil jeder, der bei uns an den Trail kommt, kriegt auch immer Bier oder Limo. Also so ist auch nicht. Also, dass solche Sachen vielleicht mal ein bisschen gedeckt werden und dass mir vielleicht auch nicht ganz umsonst arbeitet. Bisher haben wir das jetzt noch nicht gemacht. Aber ich glaube, das wird kommen, weil mir sehr jetzt bei anderen Trails, die machen das genauso. Wenn es da immer irgendwie ein bisschen zurückhalte, weil das halt einfach immer so der Traum war und mir sagt immer, wir dürfen uns nicht beschweren, wir haben hier so Narrenfreiheit. Aber ich glaube, mittlerweile solltet mir das schon irgendwie mal einrichten, dass das auch. Ja, es muss ja nicht viel dabei rumkommen, aber wenn die Getränkekosten gedeckt sind, dann ist das eigentlich schon ganz cool.
Aber das Bier oder die Limo kriegt man fürs Fahren oder fürs Mithelfen?
Der Kasche Bier steht dann da halt und der
steht da im Wald.
Ja, wenn wir da sind, dann steht er da halt. Und
ach, das ist ja
wir cool. Sind jetzt auch nicht gerade, wir sind jetzt auch nicht gerade untrinkfreudig, also und der Kasche Bier wird gesponsert, also die Meckerzer Brauerei, das ist mehr oder weniger, also da haben wir uns mal was rausgesucht und die war so halb partnermäßig und ja, das geht dann schon.
Dann werdet ihr von der Bierfirma schon gesponsert?
Ja, so halb. Wir kriegen immer einen Gutschein und dann passt es schon. Ja.
Ja, das ist ja cool. Ja. Jetzt, wo wir beim Thema Bier sind, Trails fahren ist ja auch ein Thema, ist ja auch ein Sicherheitsthema. Mhm. Gibt's Regeln bei euch auf den Trails? Ist da oben ein Schild, Achtung, Fullface und Knieprotektoren oder sowas tragen? Oder?
Vincent, erklär mal dein Schild, bist du.
Ja, also das war auch so ein Ding, das wollte auch die Stadt, dass wir da halt auch so gewisse Spielregeln für den Trail aufstellen und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben am ersten Teil oben und auch nochmal extra am zweiten Teil am Start stehen jeweils Schilder, wo drauf steht natürlich Helmpflicht, ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber auch Schoner sind auch Pflicht und wir hatten auch schon manchmal Probleme, dass Wanderer auf unserer Strecke gelaufen sind. Da haben wir dann auch nochmal im Nachgang extra Schilder aufgestellt. Aha. Da gab es auch mal ein bisschen Stress, weil es da auch ein paar uneinsichtige Wanderer gab.
Die unbedingt über den Sprung wandern wollten.
Ja, genau. Einfach direkt rüber, ja.
Ja. Ah. Okay.
Und ja, es sind so grundlegende Sachen, so ein Biker-Kodex, kein Müll und so das Übliche und halt einfach unsere Öffnungszeiten. Also wir haben keine tägliche Öffnungszeiten, sondern von Dezember bis März ist zu. Da ist einfach Winterruhe und Wildruhe. Fahren kann man da eh nicht. Wenn man fahren würde, würde man alles kaputt machen. Mhm. Da steht nur drauf, nicht vor Sonnenaufgang, nicht nach Sonnenuntergang. Solche Sachen steht nur drauf.
Genau, und das sperren wir dann auch immer im Winter zu. Also wir machen einen Querpfosten vor das Stadttor, dass da auch dann wirklich nicht gefahren wird, weil wie gesagt, es ist dann einfach viel zu schade, wenn man dann wirklich im Frühjahr jedes Jahr jede Kurve wieder herrichten muss und das ist dann den Aufwand nicht wert. Da machen wir dann immer lieber zu.
Vor das Starttor. Ich habe Stadttor verstanden.
Nee, Starttor, aber genau. Vielleicht ist es mal das zukünftige Stadttor. Vielleicht, wer weiß.
Ja, das ist auch ein super wichtiger Hinweis. Also ich sehe es hier, ich wohne relativ nah an dem Woodpecker Trail hier in Stuttgart und man sieht immer Leute, die meinen, sie müssten wirklich auch im Januar, wenn es gerade geregnet hat, das Ding runterfahren und man macht einfach nur alles kaputt und es ist echt nicht cool für die Leute, die sich um die Trailpflege kümmern und deshalb mal unser Zwischenappell hier an die Zuhörer, bitte solche Trails nur nutzen, wenn er freigegeben ist und am besten nicht, wenn es gerade frisch geregnet hat, da zerfräst man den ganzen angelegten Boden.
Man muss so aber auch sagen, bei uns ist es ziemlich, kommt es gut an, also was heißt kommt gut an, es wird sich dran kalte, weil es ist zwar am Starttor ein Pfeiler, wo dann steht Winterruhe, aber man kommt da easy dran vorbei, also das es hindert keinen, da runter zu fahren, aber es passt, also man sieht vielleicht mal im Winter 2-3 Spuren, aber da hält sich eigentlich fast jeder dran, das haben wir irgendwie ganz gut im Griff.
Ja, das ist, in Stuttgart wird das abgeflattert im Winter, also mit Flatterband abgesperrt, aber trotzdem wird's gemacht und das liegt einfach daran, dass es eine große Großstadt ist und das alles ein bisschen anonymer ist und man natürlich immer denkt, ach, ich spiele jetzt gar keine Rolle, mich sieht man noch nicht.
Nee, mir kriege ich das raus.
Ja, bei euch ist es ja auch ein bisschen überschaubarer wahrscheinlich. Ja. Wie sieht das aus? Angenommen, es hält sich mal jemand nicht dran, könnt ihr da sagen, hier, du hast Hausverbot, also Trailverbot bei uns?
Ja, also so ein Hausverbot oder sowas haben wir jetzt nicht erteilen müssen, zum Glück. Hier und da gibt es dann schon manchmal bisschen Uneinigkeiten, gerade wenn irgendwie mal Jüngere ihren Müll nicht irgendwie mitnehmen oder so, dann wird man da auch schon recht deutlich und sagen dann, Jungs, das geht so nicht. Mhm. Meistens wird es dann auch recht schnell aufgenommen und auch so umgesetzt. Aber ein paar schwarze Schafe gibt es halt leider.
Also immer rechtliches Hausverbot ist wahrscheinlich keins, aber wenn man dann halt mal böse guckt und dann halt mal sagt, Kollege, einmal nur und dann Bier so oder so nicht. Die, wo den Müll da sind, die sind zu jung für Bier. Okay. Aber da sagt man dann einfach klar und deutlich, Kollege, einmal nur und dann hast du einen Stock zwischen die Speiche oder sowas. Also, das funktioniert dann meistens besser, wie wenn es Ordnungsamt kommt, glaube ich.
Aber dann ist das ja auch eine gute Möglichkeit, junge Menschen, wir sagen es jetzt einfach mal, für das Thema Umweltschutz zu sensibilisieren.
Ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen unsere Aufgabe, aber wir versuchen es immer. Also in der Zeit haben wir halt auch mal festgestellt, dass es halt irgendwie schwierig ist, so einen Junge für einen Trailbau zu begeistern. Mhm. Aber dann, ich glaube, wenn er dann sieht, was dabei rumkommt, findet er es dann ziemlich cool.
Und ja, gleichzeitig wächst dann, glaube ich, auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass du dann deinen Müll wieder auch mitnimmst. Ja, das geht so alles mit einher.
Das ist ja generell, also das haben ja auch schon Forscher in den 80ern festgestellt, Naturschutz heißt nicht, dass man den Menschen aus der Natur aussperren darf, weil er dann die Beziehung dazu verliert und gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt schützen. Also er muss ja irgendwie auch die Möglichkeit haben, Natur erleben zu können, sonst sieht er auch keinen Wert und keinen Wert in der Natur. Und
naja, wenn man keinen Bezug dazu hat, dann geht es halt nicht, ja.
Genau, Deshalb sind legalisierte Trails, würdet ihr sagen, die sind besser für die Natur, auch wenn die sozusagen ausgefahren werden, oder?
Ja, würde ich schon sagen, weil dieser Wildwuchs ist, glaube ich, am schlimmsten. Also wenn die ganze Zeit jede 3 Kilometer ein anderer Trail ist und egal, was für Gebiet es ist, ich glaube schon, dass es, also wenn es sich auf eine Sache konzentriert, dann ist es, glaube ich, echt nicht so. Vor allem bei uns ist es auch nicht so, dass es so eine Autobahn ist. Also rechts und links von uns ist immer nur, also wenn man so durch den Wald durchläuft und man sieht die Schilder nicht, dann würde man vielleicht auch nicht mal sehen, dass da ein Trail ist. Also es ist bei uns, funktioniert das ganz gut. Aber klar, ich kenne auch andere Trails, das sind so Flow-Trails, die sind dann geschottert und dann rein in den Wald. 3 Schneise, wie A7 und dann ist das dann auch wieder andere Sache, ja.
Was passiert denn, wenn sich jemand, wer haftet denn, wenn sich jemand verletzen würde jetzt? Also jemand stürzt und bricht sich den Arm, was passiert dann?
Also mir hattet jetzt schon 2, 3 Fälle. Im Endeffekt, der Haftungsausschluss ist immer da, also auf eigene Gefahr. Es ist nie was Schlimmes passiert, es war dann halt mal ein Schlüsselbein oder ein Unterarm oder so. Klar, ist auch nicht geil, aber es ist jetzt das verheilt. Also mir hattet noch nie so ein richtig, Gott sei Dank, also 3x auf Holz, noch nie ein richtig harter Fall. Wenn es so wäre, dann würde wahrscheinlich es gibt eine Betriebshaftpflicht, die läuft dann praktisch über die Stadt.
Ah ja.
Muss ja erstmal einen Kläger geben. Heißt, wenn jetzt ein Kerle mit 14 stürzt und der bricht sich jetzt was und muss in den Rollstuhl, dann muss ja erstmal der Elternteil kommen und sagen, hey, das so und so geht es nicht, die wollte irgendwie Geld rausziehen, aber wir sind ja halt nicht in Amerika. Also es muss erstmal einen Kläger geben, dass irgendwas in Haftung kommen müsste. Und wenn es so wäre, dann wären wir auch abgesichert. Über die Betriebshaftpflicht, wahrscheinlich würde der TÜV nichts bringen, würde ich jetzt mal behaupten, weil er eigentlich was abgenommen hat, was er nicht abnehmen kann. Aber es wäre wahrscheinlich die Betriebshaftpflicht, die dann zahlt, ja.
Und wenn dann sozusagen Minderjährige da auf dem Trail unterwegs sind, alleine, kommt das auch vor oder sind die immer in Begleitung?
Nee, also es sind viele. Also alleine am Trail ist kaum jemand. Die Jüngere verabredet sich meistens, weil die kommen dann nicht einfach so vorbei.
Ja, ich meinte jetzt einfach ohne Elternteil.
Ja. Du kannst können fahren, wie sie wollen. Ich meine, Eltern haftet für ihre Kinder mehr oder weniger. Es ist ein Haftungsausschluss. Also wenn denen was passiert, sind sie mehr oder weniger selber schuld. Da steht auch nichts auf dem Schild drauf. Ich glaube, es wäre rechtlich so, dass unter 6 könnte ein Elternteil nicht mehr klagen, weil unter 6 ist das einfach eine Versicherungssache, wo dann einfach Elternhaften für ihre Kinder folgt. Also da kann das Kind machen, was es will. Wenn die Aufsichtspflicht verletzt wird, dann, also wenn die Elternteil nicht dabei ist, dann können sie nichts mehr machen. Dann sind sie mehr oder weniger selber schuld. Aber sonst haben wir da eigentlich nichts auf dem Schild stehen oder auch nichts im Kooperationsvertrag.
Wie sieht das bei euch aus mit Wanderern? Gibt es da viel Streit? Oder hat sich das durch die Legalisierung der Trails auch schon entzerrt? Du hattest gerade gesagt, es gibt mal welche, die wollen irgendwie dann auch auf unserem Mountainbike-Trail wandern. Oder hat es das irgendwie schon entzerrt und gezeigt, dass der Wald auch genügend Platz für alle hat?
Ja, also gefühlt, es kommen viele Leute bei uns vorbei, Spaziergänger oder eben auch Wanderer. Am Anfang waren die Blicke immer eher so ein bisschen skeptisch, wenn die Jungs dann über die großen Gaps gesegelt sind. Aber mittlerweile finden das die meisten eigentlich super und haben da auch überhaupt kein Problem mit. Wie gesagt, einmal gab's, ich glaube, das war letztes Jahr, gab's den Fall, dass eben jemand den Trail hochgewandert ist und war dann sehr uneinsichtig. Aber sonst ist da die Akzeptanz mittlerweile recht hoch und gibt wenige Konflikte.
Man muss auch sagen, dass es gibt keinen Wanderer, der da hingeht zum Wandern, weil das ist ein Teil, es ist ein schöner Wald, aber man geht da nicht hin zum Wandern. Er ist irgendwie am Stadtrand. Das ist jetzt nicht so das Touristenziel. Also die Leute, die da laufen, sind meistens irgendwie mit Hunde und die kennen uns dann einfach, weil sie da jeden Tag laufen. Aber es kommt jetzt irgendwie niemand vorbei, der da einfach mal so einen Tag ist. Also das es ist ziemlich ruhig. Also wir haben da echt, das Gebiet ist für uns ziemlich, ziemlich gut, weil wir haben unsere Ruhe.
Dann habt ihr es ja wirklich gut bei euch da. Also was glaubt ihr denn, warum es woanders mit der Trail-Legalisierung wesentlich schleppender vorangeht? Also war das bei euch auch so, dass dann die Anträge, ich meine, so eine Petition muss man ja auch erstmal formulieren und machen. Und was glaubt ihr, warum es woanders deutlich, deutlich langsamer vorangeht mit so Trail-Legalisierungen?
Es ist keine Sache der Unmöglichkeit. Also die Wege sind da. Es ist eher die Uneinsichtigkeit von den Ämtern. Also es ist einfach, oft ist es ja nicht so in der richtigen Stadt, oft ist es ja auf irgendwelche Dörfer. Und auf Dörfer funktioniert das Ganze viel, 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 viel besser. Wobei man eigentlich denken würde, auf Dörfer, da wird alles nur altbar gedacht und was weiß ich. Aber Bürgermeister auf dem Dorf, die sind da viel offener dafür, weil die wollen die Leute rauskriegen in der Natur. Und wenn ich jetzt zu Stuttgart als Beispiel nehme, ich weiß nicht, wo das Problem sein sollte. Also ich meine, wenn die jetzt unseren Kooperationsvertrag nehmen müsstet, der jetzt auch schon bei uns bei 3 andere Trails-Käufer hat, auch in Tübingen. Also der Kooperationsvertrag ist 6 Seiten lang, da muss man, den muss man nur ausfüllen. Also den muss man ausfüllen, das dauert 10 Minuten und dann hätte die das Legalisierungskonzept wäre da. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur, ich glaube, viele wollen einfach nicht. Also die Ämter wollen nicht, dass sowas gibt. Und ich verstehe auch nicht, wo in Stuttgart das Problem ist. Da ist halt ein bisschen anders von der Lage her wahrscheinlich. Und weil es halt einfach schwierig ist, da was zu finden, weil es halt recht wenig Natur gibt. Aber sonst ist das Uneinsichtigkeit. Also bei mir hat es Glück, aber sonst ist es, glaube ich, ziemlich,
Ja, ich glaube auch, dass die Stadt da einfach Angst hat, in die Verantwortung für solche Haftungsfragen gezogen zu werden.
Wie gesagt, das, alles kein Problem. Es gibt es ja nicht seit gestern. Also das sind alles Sachen, die lassen sich regeln. Deswegen verstehe ich das nicht.
Ja, hier ist so ein bisschen die Situation auch, dass quasi beim Trail-Ausgang unten man quasi direkt beim Marienhospital ist.
Genau, ja.
Und dort ist tatsächlich so ist, das weiß ich selbst aus Gesprächen, weil ich auch mal bin ich mal ausgerutscht, habe mir irgendwie die Hand angeknackst und musste mal provisorisch geröntgt werden. Dann hieß es auch irgendwie so, oh ja, wieder ein Mountainbiker und typisch Wochenende und so weiter. Und am Wochenende kommen da irgendwie regelmäßig irgendwelche Brüche, Stürze und so weiter rein. Und ein Redaktionskollege von mir hat tatsächlich schon mal jemanden mit einem DB-Leihrad auf diesem Woodpecker.
Okay, ja.
Und das ist natürlich dann auch die Sache, dann heißt es, sagen vielleicht 3 Leute, ja, komm, wir fahren mal Mountainbike, 2 haben eins und einer sagt, ich habe keins, nein, leih ich mir halt eins. Ob das jetzt Mountainbike ist oder nicht, ist nicht so schwer, nimm doch das Rad und zack, liegt er da, hat sich einen Arm gebrochen. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, je größer die Stadt ist, desto mehr potenzieller Schwachsinn findet da einfach statt. Ne?
Das ist klar, ja. Da sind wir Gott sei Dank verschont davon. Ja. Aber, also nicht ganz, aber größtenteils. Was ich dann halt, also ich weiß halt nicht, wo denn die Lösung sein soll. Mhm. Also was sagt man dann? Also klar, sowas passiert, aber sagt man dann, das gibt's jetzt einfach nicht, oder?
Naja, vielleicht wäre die Möglichkeit, dass man wirklich sagt, wenn diese Schutzausrüstung, Helm, Protektoren und ein Rad mit zwei gut funktionierenden Bremsen, / Mountainbike, hier nicht gegeben ist, dann sind wir aus der Haftung raus. Ne? Als Stadt ja, auch.
Also ich glaube, in Deutschland funktioniert sowas nicht, aber kann man sich vorstellen, ja.
Ja, das ist genau das Problem, dass das in Deutschland wahrscheinlich nicht funktionieren wird, weil es dann mit Grund der, also auf dem Grund der Stadt passiert. Aber dafür bin ich auch zu wenig Jurist, um jetzt das wirklich zu beurteilen zu können.
Ja, also es ist, wie gesagt, es ist einfach ein schwieriges Thema und das Stuttgart ist irgendwie, glaubst du, der größte Brennpunkt mal wieder, was Bauarbeiter angeht. nicht nur bei Stuttgart 21, wahrscheinlich ist die Trail-Sache genau gleich. Aber ich weiß nicht, wie man da eine Lösung finden soll. Also ich glaube, der Mountainbike-Verein in Stuttgart tut schon sehr, sehr viel dafür. Auch das, oder Social-Media-Auftritt und sowas. Ja. Es ist schon erste Klasse. Und dass da immer noch so wenig passiert, finde ich dann einfach. Also es ist schon frech, finde ich. Da können wir schon mal ein bisschen auf die Mountainbiker zugehen.
Aber glaubt ihr, dass das Thema Trail-Legalisierung ist einfacher auf dem Dorf, dass das bundesweit funktionieren wird? Also klingt ja so, ne? Dass man jetzt auch
irgendwo anders. Das ist ein Konzept. Also es gibt klar haben wir verschiedene Bundesländer und es gibt verschiedene Regeln, aber Baden-Württemberg ist das schwierigste Bundesland zum Legalisieren wegen der 2-Meter-Regelung. Mhm. Also verstehe ich nicht, warum das woanders nicht funktionieren sollte. Mhm. Es muss einen bürgernden Verein geben, es muss einen Betreiber geben, das ist in dem Fall die Stadt, wenn es auf dem städtischen Grund ist, und mehr muss es nicht geben. Und du musst jemanden finden, der es baut. Mhm. Und dann Betriebshaftpflichtversicherung haben sie weil jeder Spielplatz ist versichert. Das ist genau die gleiche Sache. Unser Trail ist als Spielplatz versichert, weil es gibt keine Trailversicherung. Also es vom Vertragswesen her ist es ziemlich simpel.
Nun hast du einleitend, habt ihr gesagt, Moe Moe Ja. Jetzt habe ich es endlich mal richtig ausgesprochen. Steht für das Wort Traum. Was erträumt ihr euch für die Zukunft und als Community für die Mountainbike-Szene?
Also für die Zukunft würde ich mal sagen, ist unser Ziel, dass wir den Trail weiterhin pflegen und betreiben und einfach wollen, dass möglichst viele Leute auch in Zukunft noch uns besuchen kommen, weil gerade wenn man sich mal die ganzen Flow-Trails hier im Remstal anschaut, die sehen häufig echt ziemlich verwahrlost aus und auch der Andrang ist so gefühlt, schwindet da immer mehr und das ist so ein bisschen unser Anspruch, dass es einfach weiterhin läuft, dass der Trail gut dasteht und die Leute gerne herkommen, weil die Dinge gut gebaut sind und wie schon vorhin gesagt, auch für jeden, was dabei ist, egal ob Anfänger oder auch Fortgeschrittener. Das ist so ein bisschen unser Ding, ja.
Ja, ist immer so, ist so ein bisschen klischee-mäßig, aber Nachhaltigkeit, ja, da spricht auch jetzt jeder davon, aber mir macht das halt wirklich.
Naja, Nachhaltigkeit, auch wenn jeder drüber spricht, ist ja trotzdem was Gutes.
Ne? Es ist gut, ja, aber viele, es ist so Greenwashing oft, also bei uns wird das gut, wirklich betrieben, weil mir, das ist jetzt unser Traumtrail, also den Trail könnte ich fahren, in 10 Jahren nur macht er mir Spaß. Und dann finde ich das schwierig, wenn man den dann immer so verwahrlose lässt. Und das heißt, bei uns öffnet sich ja immer irgendwie neue Türe. Also wir machen das einfach gefühlt seit 3 Jahren das Gleiche. Mhm. Aber es kommt immer was Neues. Und das ist halt bei mir dranbleibend. Und deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum ihr das jetzt einfach so niederlegen solltet. Mhm. Also das sähe mir keinen Grund.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr wünscht euch, dass das weiter genutzt wird. Macht ihr Social Media, seid ihr da sehr aktiv, um Leute auch darauf aufmerksam zu machen?
Ja, also wir versuchen da schon immer so die neuesten Ereignisse oder wie auch immer, was halt auch so ansteht, irgendwie über Social Media zu kommunizieren. Gerade weil halt auch logischerweise die jüngere Generation da sehr uns aufmerksam verfolgt, würde ich mal behaupten. Und das gibt halt alles dann einfach nochmal ein bisschen mehr Anreiz, zu unserem Trail zu kommen und zu fahren. Und ich meine, schlussendlich ist es ja das Ziel, dass man die Leute aufs Fahrrad bringt. Und da muss man halt auch einfach die Social Media Werbetrommel, sage ich mal, am Leben erhalten.
Ja, wenn man mal sieht, also ich würde mal sagen, wenn ein neuer Trail aufmacht, dann ist da immer Andrang. So, und dann haben wir das auch bei uns gemerkt, im Sommer ist, wo man denkt, da wäre immer was los, ist immer so Flaute. Und im Herbst geht's dann wieder los. Und wenn mir Werbung macht, für jetzt im Winter zum Beispiel, an dem und dem Tag machen wir wieder auf, dann ist der, also dann fragt sie, wann macht er wieder auf und bla bla bla, da ist der Andrang schon riesig. Und ich glaube, das, du musst ja die Leute nur dran erinnern und dann kommen die wieder. Mhm. Also ich glaube, Social Media ist das Wichtigste, wenn du da im Game drinnen bleiben willst. Weil sonst verwahrlost ist, sonst hast du selber keine Lust, weil für wen willst du Pflege, wenn niemand kommt? Mhm. Also das macht ja dann auch wenig Sinn.
Nun ist Social Media ein riesiges Feld. Wie macht ihr das, dass ihr da so ein bisschen rausstecht? Habt ihr einen bestimmten Charakter bei euren Postings oder?
Also das Ding ist halt so, was meiner Meinung nach irgendwie immer auffällt. Man sieht häufig auf Instagram gerade oder wo auch immer auf anderen Plattformen diese ganzen kurzen Reels, wie sich die Leute alle so aus der möglichst besten Perspektive irgendwie darstellen wollen und ist ja auch verständlich irgendwo. Aber das ist so ein bisschen unser Anspruch, dass man nicht so auf der Schiene fährt, sondern wir versuchen da eher immer so, ich sag mal, kleine Geschichten zu erzählen mit einem, ja, ich sag mal, eher qualitativ hochwertigeren Inhalten, die ja dann einfach durch mehrere Bilder hintereinander ein bisschen rausstechen. Und ich, also für mich persönlich ist das, bekommt man da einfach mehr Lust, wenn man so bessere Inhalte von solchen Trail-Geschichten auf Social Media sieht. Und genau, deswegen versuchen wir da uns ein bisschen abzuheben und nicht so dieses, ja.
Da muss man halt einfach nur mal bei uns auf dem Insta vorbeigucken. Also @moemoeatrails, also wie man es spricht und wie man es schreibt, das findet man gleich, weil so viel Moemoea-Sache gibt es nicht auf der Welt.
Ich werde es am Schluss nochmal kurz buchstabieren, damit man es wirklich nachschlagen kann.
Also wenn man jetzt mal ganz runterscrollt, ich bin jetzt gerade auf der Instagram-Seite, dann sieht man ein paar Bilder, die sind recht seriös und dann sieht man das erste Video und da ist erstmal ein Arsch drauf.
Den habe ich vorhin auch gesehen.
Ja, genau.
Ganz kurz vor dem Podcast nochmal eure Seite angeguckt. Da dachte ich auch, aha, okay.
Ja. Nee, also ich glaube, authentisch sind wir auf jeden Fall. Also da wird sich nichts dran ändern. Das war ein bisschen trashig sind wir auf jeden Fall. Aber ich meine, warum solltet mir jetzt hier einen auf, keiner von uns ist Profi. Ja. Das ist halt einfach das, was am Trail passiert. Und warum sollte man das nicht hochladen?
Also ich würde auch sagen, also die Instagram-Seite spiegelt uns eigentlich ganz gut wider, wie wir tatsächlich sind. Also es ist auch wieder so ein 0815-Satz, aber ich würde auch sagen, das ist bei uns schon so der Fall.
Ja, es ändert sich jetzt über die Zeit, also es kommt weniger trashiges Zeug, aber wenn man so am Anfang guckt, ey, das ist schon immer nur wir, aber jetzt sind wir halt einfach ein bisschen professioneller einfach, nach außen hin.
Ihr habt ja gesagt, ihr habt schon so eine Art Biersponsor, habt ihr irgendwie Social Media da, hat euch da das auch die Türen geöffnet oder wie macht man das? Angenommen, man ist jetzt eine Community irgendwo anders und sagt hier, wir wollen das auch gern machen, hilft euch das dann, da die Türen aufzumachen? Oder?
Ja, voll. Also ich würde mal behaupten, ohne das ganze Social-Media-Thema wäre das alles auch gar nicht so groß geworden. Wie du sagst, es öffnet neue Türen, andere Leute werden auf einen aufmerksam und dadurch entstehen halt ständig auch irgendwelche Kooperationen oder was auch immer. Und
ich meine, mir würdet jetzt hier nicht in dem Podcast sitzen, hättet mir das Instagram nicht gemacht, das ist völlig klar. Nicht, also das ist so eine Sache, man weiß, wie das läuft. Dann zum Beispiel kam aus dem Nix jetzt hier im Januar Gore auf uns zu, obwohl mir, also normalerweise sucht man sich ja Sponsoren. Und dann waren mir so baff und hätten sich gedacht, was wollen die? Also wenn man auf unsere Instagram-Seite geht und man sieht einen Arsch, was will Gore denn von uns jetzt bitte? Also wo sehen die den Mehrwert? Aber die sind ja jetzt auch mit eingesprungen. Hilft jetzt auch recht viel, weil mir meistens im Winter baut. Aber ja, dann da dieses Jahr war so der Sprung, dass es so mit dem Kooperationszeug losging. Ich meine, das sind jetzt knapp 1000 Follower, oder 6, dann sind wir 1000. Für einen Trail, der eigentlich nur ein Kommune-Trail ist, ist das eigentlich schon ein ziemliches Wort, ja.
Das heißt, ihr seid auch im Herbst und Winter dann auf dem Trail unterwegs?
Nur. Also Sommer ist echt eigentlich Flaute. Also bei 30 Grad haben wir keinen Bock zu bauen. Und im Endeffekt, wann können wir bauen, wenn kein Betrieb ist, also im Winter? Also die meiste Zeit verbringen wir von, ich würde mal sagen, Dezember bis März. Ja. November bis März, ja, auf dem Trail. Zum Bauen.
Das heißt, wenn ein Sponsor oder ein Unterstützer wie Gore auf euch zukommt, dann habt ihr auch Bekleidungsmaterial von denen zur Verfügung gestellt bekommen?
Ja, Gott sei Dank, ja. Also mir war halt früher, hieß es mir immer die Jeanshose-Bande, weil mir halt einfach immer die mit dem Hoodie und mit der Jeans da stand und dann waren wir nach einer halben Stunde halt komplett nass.
Okay.
War ja auch nicht so das Sinn davon und jetzt haben wir halt einfach geiles Zeug kriegt, womit man vielleicht im Winter dann auch mal eine Stunde länger durchhaltet. aber ja, bei uns ist halt ziemlich, mein Auto ist ein Leasing-Auto und ich, wenn ich den zurückgebe, da graust es mir schon, weil der sieht aus. Das ist nur wegen dem Trail so. Deswegen, es kommen da immer raus wie Sau, deswegen ist da gute Bekleidung ist mega, mega wichtig.
Und das macht einen Unterschied aus eurer Erfahrung?
Ja, also wie, wenn man nicht nass wird, ist schon mal riesengroß. Also das ist, da merkt man erstmal, wie viel es wert ist.
Jetzt stelle ich mir Trailbuilding auch so ein bisschen, also du hast gerade schon gesagt, Motorsäge, Freischneider, was ist das genau? Ist das so ein Kantentrimmer oder?
Ja, also wie man kennt es im Frühjahr, es ist halt einfach, alles wächst zu, ist einfach ein Freischneider, wie so ein Motorsense einfach, weil einfach irgendwie, wenn du mal 3 Wochen im Frühjahr nicht da bist, dann hast du auf dem Trail nur Grünzeug und das ist der Tod, sieht scheiße aus, es verwurzelt, alles wird, nee, das ist nix, da muss man immer hinterher sein, das macht der Conchi bei uns immer ganz fix, das ist unser hier Bauingenieur.
Genau. Ich bin ja beim Mountainbike Magazin der Tester fürs Zubehör auch, da könnte ich mir vorstellen, dass unter solchen Bedingungen, wenn man einen Trail baut, da ist Holz, da sind irgendwie Maschinen, da ist es regnerisch, wahrscheinlich auch ein bisschen matschig, da wird das Material ganz schön angegriffen.
Ja, ja.
Hält das oder habt ihr da schon irgendwie Verschleißerscheinungen feststellen können?
Nee, also mir zieht zum Fahrer und zum Bauer an. Uns hat es auch schon regelmäßig auf die Fresse gehauen. Also das war dann so, das war der Taste-Test. Also wie stabil ist, komm, wir fahren jetzt einfach mal und legen uns mal richtig quer. Und da hat es durchgehalten und bei Bauer bisher auch. Also, 10 von 10.
Ja, bekommt ihr nur Bekleidung gestellt oder werdet ihr auch finanziell unterstützt?
Nee, nur Bekleidung. Also bisher ist nur Bekleidung. Aber wie gesagt, schon mehr als froh drüber, dass es so ist.
Schafft wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für euer Projekt.
Das auch, auf alle Fälle. Also ich meine, welcher Trail hier in der Umgebung hat irgendwie so eine Kooperation am Laufen? Das ist schon ein bisschen was Einzigartiges, muss man sagen, ja. Sind wir auch stolz drauf.
Ja,
auf Habt jeden ihr Fall. Auch dann die Möglichkeit, Feedback zu geben an Gore, was sozusagen Entwicklungen angeht?
Das war also,
dass ihr vielleicht sagt, hier der Reißverschluss, da ist irgendwie Wasser reingekommen oder so.
Das war ja das, was uns irgendwie am meisten geflasht hat. Also wie das Ganze losging, dann wurde mir halt eingeladen praktisch nach Bayern. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, das wird einfach ein ganz normales PR-Event, also wo einfach ein paar Leute kommen. Dann wurde das Ganze irgendwie so halb abblasen, weil einfach das Wetter kacke war. Und dann waren wir aber trotzdem da und sind ein bisschen gefahren und dann saßen wir halt mit Tito Tomasi und mit dem ganzen Gore-Clan gefühlt in so einem Rahmen, im Besprechungsraum. Dann haben wir die nächste Kollektion besprochen und wurden nach unserer Meinung gefragt. Und wieder in unserem Kopf, da ist ein Arsch auf unserem Instagram-Profil. Wieso wir? Und dann, aber wir konnten halt einfach viel Feedback geben, weil wir dann halt einfach die Erfahrung von beide Seiten haben. Wir fahren und wir bauen. Das war halt,
Cool. Auf jeden Fall fühlt man sich in dem Moment so ein bisschen wie, warum wir?
Ja, auf jeden Fall. Aber so langsam erschließt sich das Ganze.
Okay. Ja, also das klingt großartig. Ich baue gerade mein nächstes Rad für die Saison auf und werde definitiv mal vorbeikommen bei euch.
Bitte.
Das würde uns freuen, ja.
Den Trail mal unter die Stollen nehmen.
Sehr gut.
Habt ihr sonst noch irgendwie etwas, was ihr anmerken oder an die Community kommunizieren wollt?
Also
kommt vorbei,
habt kommt Spaß. Vorbei auf jeden Fall.
Kommt Nehmt vorbei, euren Müll wieder mit.
Ja,
an der Stelle nochmal kurz der Reminder.
Ja, bringt eure Räder mit und den Müll nimmt er wieder mit.
Ja, setzt genau.
Einen Helm auf.
Ja, solche Sachen. Also da einfach mal komme, einfach vorbeikomme oder einfach mal auf Instagram vorbeigucke und sich das Ganze, also wenn man aus der Gegend kommt, mir hattet Einzugsgebiete von, das sind Leute von 60, 70 Kilometer hergefahren und die fandet sogar, dass es sich gelohnt haben, die kommen mit öfters. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn es manchmal nicht danach aussieht, weil es halt recht kurz ist, aber es ist ziemlich abwechslungsreich, ja.
Ja. Und vielleicht kann man ja sogar die Anreise entweder mit mehreren Freunden und Kollegen machen, dann wird es auch wieder umwelttechnisch ein bisschen besser.
Und geselliger mit sogar Bier mit und Limo.
Bitte?
Und geselliger mit Bier und Limo am Schluss.
Das auch. man schreibt euch MOEMOEA Trails, also MOEA Trails. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank euch für die Einblicke in das Trail-Building-Business.
Nennen wir es danke für die Einladung, ja. Das ist mittlerweile vielen Business, Dank, ja.
Ja, an unsere Zuhörer, checkt die Seite von denen gerne und fahrt gerne dort vorbei, um den Trail mal auszuprobieren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Auf einer Seite, wo ihr diesen Podcast aufgerufen habt, könnt ihr uns auch direkt abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, sobald es eine neue Folge gibt. Schreibt uns eine Mail, falls euch der Podcast gefallen hat. Auch für Kritik sind wir offen, solange sie sachlich bleibt. podcast@mountainbike-magazin.de ist die Adresse. Kauft ganz wichtig das Magazin. Wir sind das Mountainbike-Magazin mit dem orangen Logo. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es euch per Abo bestellen. Dann kommt es von selbst, nicht ganz von selbst, aber scheinbar von selbst zu euch in den Briefkasten. Und ihr müsst euch nur noch zurücklehnen und könnt in dem Magazin blättern, lesen und euch informieren. Bis hierhin vielen Dank. Ja, bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch auf einem legalisierten Trail.
Richtig.
Bis dann und einen schönen Sommer. Tschüss.
Tschüssi. Ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.